Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen zu Streuspanne, dem Podcast des Fraunhofer ITWM. Heute am 14.05.2025 ist die Tageszahl 2. Die Zahl steht für Kooperation, Harmonie und Sensibilität. Ein guter Tag also für Teamwork, diplomatische Gespräche oder kreative Zusammenarbeit. Also perfekt quasi für unseren Podcast zu dritt. Was es mit dieser seltsamen Anmoderation auf sich hat, gleich mehr. Ich bin Esther Pakulat und mir gegenüber heiße ich jetzt willkommen Sascha Feeth.
Ein harmonisches Hallo.
Und Jochen Fiedler.
Hallo.
Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Reise in die Welt der Zahlen. Aber es geht diesmal nicht um mathematische Beweise, Modellierung oder Sonstiges, sondern um was ganz anderes. Auf jeden Fall wird es wie immer kurios, aber auch mystisch. Denn unser Thema ist heute die Numerologie. Sie taucht in bunten Internet-Tests auf, in spirituellen Ratgebern, aber bei WissenschaftlerInnen sorgt das Thema natürlich für eher hochgezogene Augenbrauen. Bevor wir mit der wissenschaftlichen Zerlegung aber jetzt starten, Jochen, vielleicht kannst du uns erstmal auf den Stand bringen. Was ist denn eigentlich die Grundaussage der Numerologie? Also worum geht es da im Kern?
Im Kern besagt die Numerologie, dass Zahlen eben nicht nur rein quantitative Werte sind, sondern auch tiefe symbolische Bedeutungen und auch sowas wie energetische Schwingungen besitzen. Die Anhänger glauben dann, dass diese Zahlen, also auch insbesondere jene, die sich aus so wichtigen Dingen herleiten lassen, die mit unserer Person verbunden sind, sowas wie das Geburtsdatum oder unseren Namen, dass die unser Leben, unsere Persönlichkeit, unsere Talente oder eben auch sogar unser Schicksal beeinflussen oder reflektieren können. Also es geht eben darum, dass man verborgene Musterbedeutungen in Zahlen erkennt und daraus Rückschlüsse auf das eigene Leben zieht.
Das ist ja keine ganz neue Idee, oder? Woher kommt die Numerologie eigentlich, Sascha?
Ach, da kann man schon relativ weit zurückgehen, bis ins alte Ägypten oder Babylon. Und wenn man da sich die Lehren von Pythagoras anschaut, diesem griechischen Mathematiker, von dem wir auch alle den Satz des Pythagoras kennen, das war im 6. Jahrhundert vor Christus, da hat Pythagoras schon dran geglaubt, dass das Universum mathematisch präzise aufgebaut ist. Also auch, dass die Abstände der Planeten nicht zufällig sind, sondern irgendwelchen harmonischen Zahlenverhältnissen folgen. Und dass diese Zahlen und die Verhältnisse der Zahlen sowieso so ein ganz wichtiges Fundament aller Dinge darstellen. Und diese Vorstellungen haben sich dann über die Jahrhunderte weiterentwickelt und die verschiedensten numerologischen Systeme hervorgebracht. Und Spoiler, es werden uns nach Pythagoras nicht mehr allzu viele ernstzunehmende Mathematiker oder Mathematikerinnen begegnen, die Numerologie machen.
Das heißt, wir haben ja gesehen, dass die bestimmte Zahlen eben Einfluss gefunden haben in verschiedene Kontexte. Zum Beispiel in der Religion taucht die Zahl 3 häufiger auf, also beispielsweise bei der christlichen Trinität. Oder es gibt eben auch sowas wie die heilige Zahl 7, der 7 gliedrige Kerzenhalter, beispielsweise im Judentum. Oder auch die Zahl 7 in vielen anderen spirituellen Traditionen. Das heißt, taucht ja auch zum Beispiel Märchen auf wie die 7 Zwerge. Aber auch in abergläubischen Vorstellungen spielen Zahlen natürlich eine Rolle, wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Unglückszahl 13. Und da sehen wir eben, dass diese Zahlen eben kulturell und symbolisch als sehr mächtig interpretiert sein können. Und dass eben man eine gewisse Sicht darauf hat, dass diese Zahlen eben menschliches Verhalten beeinflussen können. Aber eben nicht im Sinne einer, nicht im metaphysischen Sinn einer Wirkung von der Numerologie, sondern hier dann eher tatsächlich durch soziale Konventionen oder auch tief verwurzelte Überzeugungen. Das heißt, es gibt abseits der Numerologie wirklich eine Bedeutung von den Zahlen, aber das ist dann halt eher der gesellschaftlich-kulturelle Kontext.
Pythagoras hat den Zahlen sehr bildlich die Eigenschaften zugeschrieben. Also die 1 ist der Ursprung und die 1 ist nicht teilbar und damit ist die 1 auch unveränderlich. 2, ne, habe ich eben, 2, also eine Dualität. Und das können dann auch Gegensätze sein. Deswegen hat er gesagt, ja genau, die 2, das repräsentiert auch die Gegensätze. Und eine 3, mit der 3, das ist das erste Mal, dass ich eine Figur bilden kann, nämlich das Dreieck, die erste geometrische Figur. Also ist die 3 irgendwie das erste Mal so was Vollkommenes. Und das hat er dann für alle Zahlen durchexerziert. Wenn man jetzt zum Beispiel zu der 10 geht, die fand er auch ganz großartig, weil die 10 ist die Summe der ersten vier Zahlen und das ist doch irgendwie dann eine heilige Zahl. Also auch ein bisschen willkürlich, aber er hat für jede Zahl irgendeine nette Begründung gefunden.
Okay, antike Wurzeln also. Das klingt ja aber schon fast ehrwürdig. Wie sieht das dann in der gegenwärtigen Praxis aus?
Ein zentrales Element ist da die Umwandlung von Buchstaben in Zahlen. Und das wurde Anfang des letzten Jahrhunderts so richtig populär gemacht von L.Dow Belliot. Die hat das Buch The Philosophy of Numbers geschrieben. Und da werden dann in diesem System werden dann jedem Buchstaben des Alphabets eine Zahl zugeordnet. Meistens eben nach dem pythagoreischen System. Das heißt, A ist 1, B ist 2. Dann geht es dann hoch. Und bei J fängt es dann wieder bei 1 an und so weiter. Also man springt dann nicht auf die 10, sondern macht dann immer so 1 bis 9, 1 bis 9, 1 bis 8. Wenn man dann diese Werte hat, dann werden dann eben die Zahlenwerte des Namens oder auch die Zahlen des beispielsweise mein Geburtsdatum addiert. Ja, und dann hat man diese numerischen Werte. Das wird dann immer, wenn man das in dieser Addition hat, das wird dann immer so auf 1 bis 9 reduziert, außer bei den sogenannten Meisterzahlen, 11, 22, manchmal auch die 33 dazu. Das heißt, wenn meine Quersumme, die ich dann da hingeschrieben habe, sowas ist wie 15, dann mache ich 1 und 6 oder 1 und 5, addiere ich dann, habe ich die 6 und das wäre dann die Zahl, die mich kodiert, beispielsweise. Wenn es eine Meisterzahl ist, eine 11, dann mache ich das nicht. Nee, okay. Das heißt, mittels dieser verschiedenen Berechnungen kann man dann bestimmte Zahlen ableiten, zum Beispiel sogenannte Lebenszahlen oder Schicksalszahlen. Und die können dann Hinweis auf kreative oder kommunikative Persönlichkeiten geben. Oder eine andere Zahl im Namen könnte dann plötzlich auf beruflichen Erfolg hindeuten. Und ich habe das jetzt einfach mal spaßeshalber gemacht. Also ich habe jetzt mal meine Lebenszahl ausgerechnet. Das heißt, ich habe von aus meinem Geburtsdatum errechnet, was meine Lebenszahl ist. Und das ist dann die 3. Und laut der Webseite numerology.com bin ich damit eine charmante, romantische Person voller kreativer Energie. Jemand, der sehr kommunikativ ist und der eine tolle Wirkung auf andere hat. Das klingt jetzt erstmal sehr schmeichelhaft und ich würde das jetzt natürlich auch alles nehmen, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Charakterisierung, die mir als erstes zu mir einfällt. Also,
Jochen, du hast dich jetzt aber mir gegenüber als der Top-Experte in dieser Runde für Numerologie geoutet, Gott, weil du diesen Test gemacht hast. Nee, ich habe eine Frage, die mich da umtreibt. Also man kann das ja auch für den Namen machen, diese Analyse. Mhm. Und Name, der mir spontan einfällt, ist der weibliche Vorname Sarah. Und den gibt es in 3 Geschmacksrichtungen. Man kann das H an 2 verschiedene Stellen schreiben oder man kann das H auch weglassen. So, jetzt formuliere ich es mal als Rückfrage. Wenn ich das H jetzt ganz ans Ende schreibe oder vor das R schreibe, dann ist die Summe egal, also hat dann keinen Einfluss auf die Summe. Das heißt, damit verändere ich das Schicksal meines Kindes nicht. Wenn ich aber mein Kind Sarah nenne, lasse das H weg, dann verändere ich das Schicksal. Richtig?
Ja, ziemlich genau. Das ändert dann die sogenannte Expression Number. Dafür habe ich jetzt keine gute Übersetzung, also Ausdruckszahl oder wird auch teilweise als Lebens- oder Schicksalszahl übersetzt. Also da gibt es dann irgendwelche Doppeldeutigkeiten. Das wird wahrscheinlich nicht alles normiert oder eindeutig definiert sein. Die wird aus dem Namen berechnet und jetzt habe ich das natürlich auch mal gemacht. Also oben habe ich meine Lebenszahl aus dem Geburtsdatum berechnet. Und wenn man das jetzt mal für den Namen macht, bei Sarah mit H hat man eine 2, bei Sarah ohne H hat man eine 3 als Expression Number. Und da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber laut der Numerologie wäre Sarah mit H eine Frau mit deutlich tiefgründigeren Kontakten, also die ist empathischer, geht mehr auf andere Menschen ein, ist eine gute Zuhörerin und so weiter. Sarah ohne H ist dann deutlich oberflächlicher. Die hat viele, viele Kontakte, geht schnell auf andere Menschen zu, ist immer sozusagen so ein Sonnenschein, man mag sie einfach. Also es sind beide sympathisch und gut in Kommunikation, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, es sind schon unterschiedliche Charaktere, das kann man irgendwie schlecht in einen Topf werfen. Übrigens habe ich das auch mal für mich, für meine Expression Number gemacht, das ist die 1. Und damit bin ich dann ein starker Führer, der gut alleine auskommt. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie das zu charmant, romantisch und voller kreativer Energie passt, also zu meiner Lebenszahl. Tja, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch keine Charakterisierung, die gut zu mir passt. Also egal, welches System ich anwende, ich finde mich da jetzt nicht unbedingt wieder.
Ich würde da übrigens noch jemanden kennen, der mit oder ohne H geschrieben werden kann. Esther. Ja. Gut. Vermutlich ist das System auch nicht besser als die Astrologie, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich bin jetzt etwas überrascht, dass du vorhin die 22 genannt hast. Ist dann nicht vielleicht die 23 sogar noch legendärer?
Ja, gute Frage. Also diese Meisterzahlen, das wusste ich vorher auch nicht wirklich, die wurden damals, glaube ich, von Belliot eingeführt. Und anscheinend hat man das so ein bisschen oder hat sie das so ein bisschen gemacht, weil Jesus und Messiah in der englischen Schreibweise die 11 als Zahlen haben. Das heißt, wenn man die dann nach diesem pythagoreischen System aufaddiert, dann kommt dann 11 raus. Und Lord, also Lord für Gott, hat dann eben die Zahl 22. Das heißt, die waren dann schon irgendwie sehr besonders, diese Zahlen. Und deswegen wurden die dann nochmal herausgehoben. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, wenn man jetzt auf die deutsche Schreibweise geht und dann auf Gott guckt, dann ist da eine 8. Das heißt, das ist dann nicht mehr so ganz eine Meisterzahl. Das heißt, das hängt, scheint auch davon abzuhängen, welche Schreibweise und welche Sprache man benutzt. Das heißt, ja, sieht man wieder, dass da relativ viel, ja, wie soll ich sagen, Willkür dabei ist oder Beliebigkeit. Und genau, aber natürlich lässt sich jetzt auch nicht nur über diese Meisterzahlen etwas sagen, sondern auch über die 23. Ist jetzt vermutlich keine sehr große Überraschung. Sascha hat das ja vorhin schon mal angedeutet, wofür die unterschiedlichen Zahlen stehen können. Also die 2 steht ja häufig für Dualität, Partnerschaft, die 3 für Kreativität und die 23 verbindet das dann natürlich. Und dann hat man noch Dynamik und Wandel da drin, weil die 2 eher sanft und die 3 eine extrovertierte Zahl ist. Und damit kann man ja sagen, wer eine 23 in seinem numerologischen Profil hat, ist häufig kreativ, schöpferisch und talentiert.
Mein erster Anknüpfungspunkt war übrigens, dass mir Leute ernsthaft gesagt haben, wenn die 23 irgendwie in meiner Telefonnummer oder Bankverbindung vorkommt, muss ich vorsichtig sein, denn die Illuminaten hätten mich auf dem Schirm. Also ich würde mal sagen, speziell in diesem Kontext ist die 23 jetzt numerologisch keine wichtige Zahl, sondern das hat eher was mit Popkultur und Verschwörungstheorien zu tun.
Wie stellt sich denn jetzt die Numerologie oder die Fans der Numerologie, wie stellen sie sich das vor, dass diese Lebenszahlen mein Leben denn tatsächlich beeinflussen?
Die sprechen von energetischen Schwingungen der Zahlen. Und diese Schwingungen, die diese Zahlen irgendwie, ja, weiß nicht, auslösen, begleiten, was auch immer, die treten mit unserer eigenen Energie in Resonanz. Oder sie sehen die Zahlen irgendwie als Symbole mit einer ganz tiefen universellen Bedeutung, die unser Unterbewusstsein beeinflusst. Und Belliot verband das ja explizit mit den Zahlen aus dem Christentum. Also wenn ich sage, die 22 ist wichtig, weil Lord die 22 hat und Jesus hat die 11, dann kommt die Energie und die Schwingung sozusagen aus diesem Kontext. So, das bedeutet aber, dass man, das wäre jetzt eine kritische Rückfrage, vor Christi Geburt war dann die 11 wohl noch nicht so wichtig. Also alles im Universum soll also irgendwie schwingen, in bestimmten Frequenzen schwingen und diese Frequenzen und ihre Verhältnisse zueinander, die kann man durch Zahlen ausdrücken und ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich im Podcast schon mal gesagt habe, Frequenz, das ist für mich ein Triggerwort, wenn irgendeine nicht hart wissenschaftliche Anwendung von Frequenzen oder Schwingungen oder Energien spricht, dann folgt normalerweise anschließend völliger Humbug.
Das heißt, das Geburtsdatum und der Name sollen dann in diesem Kontext jetzt nicht reiner Zufall sein, sondern die sind mit dem Schicksal verbunden auf diese kosmische Art und Weise. Und wenn man jetzt eben den Zugang zu diesem numerologischen Code findet, dann kann man Rückschlüsse auf die verschiedenen Potenziale und das Schicksal schließen. Und wir haben ja schon vorhin exemplarisch erläutert, dass das jetzt nicht so ganz dolle funktioniert und so ein bisschen willkürlich oder Beliebigkeit eben beinhaltet.
Ja, dazu noch eine Sache, die ich nicht verstehe, wie da die universalen Frequenzen im Universum damit umgehen. Also wie geht denn unser Universum mit Schalttagen um? Denn wenn ich jetzt am 29. geboren werde, also alles, was ich dazu gefunden habe, ist, wenn du am 29. Februar in einem Schaltjahr geboren wurdest, dann kannst du dir aussuchen, ob du das künftig in den Folgejahren als 28. Februar oder 1. März interpretierst. Und das, was du sympathischer findest, das lässt ja Rückschlüsse auf dich zu und dann rechnest du eben diese ganzen Schicksals- und Lebenszahlen aus dem auf- oder abgerundeten Geburtsdatum dazu. Aber, dass man sozusagen alle 4 Jahre die numerologische Zahl um eins verschiebt, aus einer willkürlichen Konvention im gregorianischen, im julianischen Kalender heraus, das scheint die in der Numerologie nicht zu interessieren. Und wie hat die Numerologie im gregorianischen Kalender funktioniert und wie denn vorher? Also das ist irgendwie, ist das nicht zu Ende gedacht, dass das banale Kalendersystem hier auf der Erde, was den Schalltag auch wo ganz anders hinlegen könnte, dass sich die kosmischen Harmonien dafür interessieren sollten. Überrascht mich. Es ist jetzt aber eher ein unwissender Seitenkommentar von mir.
Klingt gefährlich fürs Schicksal. aber haben dann alle Leute mit dem gleichen Namen, die am gleichen Tag geboren sind, das gleiche Schicksal oder Potenzial quasi?
Eigentlich müsste das ja so sein. Also das liegen ja die Lebenszahlen und die Expression Numbers nahe. Weitere daran angrenzende Idee ist die sogenannte Synchronizität, also bedeutsame Zufälle, bei denen bestimmte Zahlen immer wieder auftauchen und als Botschaften interpretiert werden. Und manche glauben dann auch, dass diese Zahlen eben eine Art Abbild des kosmischen Plans darstellen, also dass sich das irgendwie in diesen Zahlen wieder kodiert.
Da machen wir jetzt einen kleinen Seitenarm auf. Wir haben ja gerade schon festgestellt, die Motivation hinter der 11 und der 22 eine sehr christliche Motivation war. Und es gibt ein Buch mit dem Titel Der Bibelcode, und der war vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder so, war der auf den Bestsellerlisten. Der Autor war Michael Trossman, und ich weiß noch, dass ich das Buch damals als Jugendlicher gefunden habe, habe den Klappentext gelesen, war fasziniert und habe es gekauft. Leider, ne? Damals war ich noch nicht so kritisch, weil ich fasziniert von dem Gedanken war. Denn was Trossman behauptet, ist, dass wenn man den hebräischen Text der Bibel, insbesondere das Alte Testament, dass sich da ein verschlüsselter Code drin versteckt. Und zwar ist es so, dass wenn man diesen hebräischen Text da hinschreibt und dann nach einem gewissen Muster nur, ich sag mal ganz vereinfacht, so und so vielen Buchstaben oder jedes so und so vielte Wort nur anguckt, dann reihen die sich auf gespenstische Art und Weise an sinnvolle Sätze mit einer Prognose zusammen. Und da kann man dann zum Beispiel in dem Bibelcode von vor 2000 Jahren kann man sowas lesen, dass der Yitzhak Rabin ermordet wird. Die Terroranschläge vom 11. September kann man da drin lesen. Und noch viele weitere zukünftige Katastrophen, wenn man doch nur genauso, wenn man doch nur aufmerksam diesen Bibelcode studieren würde.
Klingt ein bisschen wie Nostradamus. Da habe ich mir als Jugendliche ein paar Bücher dazu gekauft. Sehr ähnlich.
In der Konsequenz ist das tatsächlich sehr ähnlich. Der Unterschied ist aber dazu, dass Nostradamus viele seiner Vorhersagen direkter getätigt hat, aber halt immer noch schwammig genug, dass man darüber trefflich diskutieren kann, was er damit jetzt eigentlich genau meinte. Und auf der anderen Seite ist dieser Bibelcode durch eine computergestützte Suche entstanden. Das heißt, was das System, was Sascha da schon angesprochen hat, das ist das sogenannte Equidistant Letter Sequences. Das heißt, dass man eben Buchstaben, also man hat diesen ganzen Text jetzt aneinander gehängt und jetzt wählt man einen Startpunkt und einen Abstand. Und bei diesem Startpunkt und Abstand geht man dann so lange durch diesen Text, bis man ein sinnvolles Wort gesucht hat. Okay, das hat man jetzt einmal gemacht, da hat man ein Wort gefunden. Dann macht man das Ganze nochmal. Anderer Startpunkt, potenziell andere Abstände, also einen anderen Abstand, der dann gewählt wird. Ist dann zwar für dieses Wort immer gleich der Abstand, aber der kann sich von Wort zu Wort ändern. Das heißt, da hat man jetzt auf einmal ziemlich viele Freiheitsgrade und wenn man genügend Buchstaben zur Verfügung hat, kann man da schon ziemlich viele Sätze heraussuchen, sage ich mal. Ich will jetzt nicht von finden reden, es ist halt eher so, man sucht irgendwann so lange, bis einem etwas passt, sage ich mal. Hat man genügend Freiheitsgrade. Und das ist auch genau die Kritik dann eben von der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Also insbesondere Statistiker und Bibelwissenschaftler, die lehnen diese Thesen von Drosnan weitgehend ab. Also das heißt, es gibt dann auch noch eine relativ gute Kritik an der von Drosnan genutzten Methode, die verlinken wir in den Shownotes. Das ist von Brandon McKay und Kollegen. Und die argumentieren dann im Wesentlichen statistisch und sagen, okay, wenn man die Methode so anwendet, dann ist es statistisch relativ wahrscheinlich, dass man viele zufällige Buchstabenkombinationen findet, die dann eben sinnvolle Wörter oder Sätze ergeben.
Ja, und es erinnert mich jetzt auch an eine Übungsaufgabe aus den Statistikeinführungsveranstaltungen. Man stellt sich vor, dass man einen Raum voller Affen hat, die willkürlich auf eine Schreibmaschine tippen. Und wie viele Affen braucht man dann oder wie lange dauert es dann, bis einer der Affen zufällig Moby Dick eins zu eins da in die Tasten hackt. Und wenn man genügend Geduld hat, findet man halt was. Und noch dazu kommt, dass der Code halt hauptsächlich rückwärts blickend auf bereits geschehene Ereignisse angewendet ist. Es gibt kaum erfolgreiche, präzise Vorhersagen auf zukünftige Ereignisse, die dann auch tatsächlich eingetreten sind. Und dann wird auch noch gezeigt, dass man ähnliche Codes auch in anderen langen Texten finden kann, wie Krieg und Frieden. Also die Einzigartigkeit des Bibelcodes ist dahin, wenn ich nur genügend Text reinhaue und mit beliebig vielen, wie Jochen gesagt hat, Freiheitsgrade suche, dann finde ich alles, was ich finden will. Aber auch die etablierten Wissenschaften sind nicht so komplett davor geschützt, in Zahlenwerten Bedeutungen zu sehen, die da vielleicht nicht sind. Also es gibt da den berühmten Physiker Paul Dirac, der hat die Large Number Hypothesis formuliert, weil er seltsame Häufungen um Zahlenverhältnis im Bereich 10 hoch 40, also eine 1 mit 40 Nullen beobachtet hatte. Zum Beispiel den Durchmesser des beobachtbaren Universums in Relation zum Protonendurchmesser und so weiter.
Jetzt zurück zum Individuum, würde ich mal sagen. Energetische Schwingungen, kosmische Pläne, das klingt für mich schon ein bisschen nach sehr viel Interpretation und wenig harter Fakten. Was sagen denn da die echten Wissenschaften und Studien dazu?
Also echte Wissenschaften, da muss man jetzt sagen, da reden wir jetzt nicht seit Pythagoras nicht mehr von der Mathematik, sondern in dem Moment vor allem von Statistik und Psychologie. Und beide Disziplinen, also sowohl die Statistik als auch die Psychologie, halten von diesem Zahlenzauber herzlich wenig. Es gibt kaum bis gar keine vernünftigen, sauber durchgeführten Studien, in denen man irgendeinen stichhaltigen Zusammenhang gefunden hätte zwischen dem, was die Numerologie analysiert, und irgendwelchen realen Merkmalen oder Ereignissen. Also, dass es diese Studien nicht gibt, liegt zum Teil auch dran, dass keiner, der bei Trost ist, davon ausgeht, da auch wirklich was zu finden. Es gibt manchmal statistische Gründe, warum es Auffälligkeiten geben kann. Dann mache ich mir es jetzt einfach und verweise auf unsere Podcast-Folge zum Thema mit dem Benfordschen Gesetz. Und bei der Beobachtung von Dirac mit dieser 10 hoch 40 kann man hingegen einerseits versuchen, jetzt da auf tiefergehende kosmologische Zusammenhänge zu blicken oder es als Zufall abtun. Wenigstens aber hat Dirac unseres Wissens nach nie versucht, irgendwelche esoterische Bedeutungen oder Schwingungen in die 10 hoch 40 hinein zu interpretieren.
Also es gibt jetzt tatsächlich keinen sehr großen Pool an Studien zum Thema Numerologie. Es gibt ein paar schon, die sich das angeschaut haben, aber da kommen dann auch nie signifikante Effekte raus. Der Grund dafür, dass man jetzt hier keine sehr, sehr großen Meta-Analysen hat, die das sehr sauber und fundiert analysieren, das liegt einfach daran, dass diese formulierten Hypothesen wirklich schwer in sinnvolle wissenschaftliche und empirisch überprüfbare Aussagen übersetzbar sind. Man schaut dann eher so indirekt hin. Also ich meine, zum Beispiel kann ich jetzt schwer überprüfen, wie die Lebenszahl Menschen beeinflusst, weil das ist ja sehr subjektiv, oder wie die Lebenszahl Menschen darstellt, also weil das ist ja sehr subjektiv, ob ich mich jetzt als charmant und keine Ahnung was wahrnehme. Aber nee, wir können jetzt einfach mal das Beispiel Lebenszahl nehmen. Wenn jetzt an die den Lebenslauf signifikant beeinflusst, dann sollte man ja gerade bei sehr erfolgreichen Leuten, wie beispielsweise Nobelpreisgewinnern, irgendein Muster in den Lebenszahlen beobachten können. Also es sind ja wirklich herausragende Persönlichkeiten, die etwas absolut Herausragendes im Leben geleistet haben. Wenn da dann nicht irgendwas Auffälliges ist, dann spricht das ja schon sehr dagegen, dass die Lebenszahlen irgendwas beeinflussen. Und genau diesen Ansatz hat dann Jeremy Genovese, oder Genovese, keine Ahnung, wie ich es jetzt genau ausspreche, hat diese Hypothese sich angeschaut und hat dann relativ wenig überraschend festgestellt, dass die Verteilung der Lebenszahlen bei Nobelpreisträgern sich eben nicht von zufälligen Verteilungen unterscheiden. Das heißt, es gibt kein Muster, das man jetzt eigentlich hätte beobachten sollen, wenn die Lebenszahlen irgendeinen Einfluss haben auf den Charakter von Menschen oder auf die Herausragen, oder, keine Ahnung, auf die Exzellenz von Menschen oder von Forschern. Also letztlich kann man sagen, das ist hauptsächlich Faszination, die Numerologie auf viele Menschen ausübt. Also diese Faszination, das ist eben ein sehr starkes psychologisches Phänomen. Und dann kommen wir auch sehr stark in den Bereich der selbsterfüllenden Prophezeiung.
Wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, zu unseren Namen eine numerologische Bedeutung abzuleiten, sondern es gibt ja auch, wenn man jetzt sich heute für die Kinder die Namen aussucht, dann gibt es immer so kleine Büchlein, wo drin steht, was die Namensbedeutung ist. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal im Urlaub an so einer Raststätte, da konnte man so Schlüsselanhänger kaufen mit dem eigenen Namen drauf. Da stand auf der Rückseite, dass Sascha die Kurzform von Alexander ist. Und Alexander ist sowas wie der Männerabwehrende oder die Fremdenmännerabwehrende, der Beschützer. Und da dachte ich, ja, woher weiß dieser Schlüsselanhänger das? Stimmt, ich bin der Beschützer. Und das ist genau so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also mir hat dieser Schlüsselanhänger gesagt, Saschas, das sind immer Beschützer. Also dachte ich, oh cool, dann bin ich also auch so einer. Und dann gab es auch noch so Horoskopkarten, weil ich bin ja vom Sternzeichen auch Fisch. Und da stehen ja auch Sachen drauf, was ich als Fisch so bin. Und da haben wir den Barnum-Effekt. Nämlich, Barnum-Effekt sagt, dass eine schwammige Aussage gemacht wird. Aber diese schwammige Aussage, die wird sprachlich so geschickt formuliert, dass es zwar auf jeden zutrifft, aber dass die einzelne Person sich gerade total präzise beschrieben fühlt. Ja? Und dann sagt, boah, das passt ja wunderbar auf mich. Ne? Also beim Horoskop, da steht, sie sind manchmal nachdenklich, aber sie können auch sehr gesellig sein. Dann denkt man so, boah, woher weiß das Horoskop das? Aber jetzt die Gegenfrage ist, ja, wer ist denn nicht manchmal nachdenklich, aber auch manchmal gesellig?
Und dazu hat man dann noch den guten alten Confirmation Bias, also die selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn irgendwo zufällig mal etwas korrekt eintrifft, was die Numerologie vorhergesagt hat, was bei so vagen Aussagen, die da getroffen werden, ja schon irgendwo mal passieren muss, dann wird das natürlich sehr stark im Gedächtnis abgespeichert und auch dann direkt als Beweis gewertet. Also das, was nicht passt, wird geflissentlich ignoriert. Das, was passt, das wird sehr, sehr stark bewertet. Das ist so ein starkes psychologisches Muster, das trifft uns überall und natürlich auch hier in einem sehr großen Maße.
Klingt im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtend. Also im Grunde, Jochen, ist die Wirkung der Numerologie eher Sache des Glaubens und der psychologischen Mechanismen. Also eine tatsächlich messbare Kraft der Zahlen gibt es nicht.
Das ist so ziemlich exakt die wissenschaftliche Perspektive. Das heißt, die scheinbare Treffsicherheit ist höchstwahrscheinlich auf die eben gerade genannten psychologischen Effekte zurückzuführen. Und das heißt, die willkürliche Zuordnung von Zahlen und Buchstaben und die subjektive Interpretation der Ergebnisse, ja, das ist wirklich nichts, was man jetzt objektiv gut validieren kann. Das heißt, das ist wirklich maximal schwammig, viel Beliebigkeit, sehr viel Willkür. Das ist einfach nicht wissenschaftlich.
Das ist jetzt eine sehr harmlose Bezeichnung, davon willkürlich zu sprechen. Also gewissermaßen ist das wissenschaftliche Fundament der Numerologie ist auch nicht stärker oder schwächer bei Kaffeesatzlesen oder wenn ich Hühnerknochen auf den Boden schmeiße und daraus was vorhersage oder wahrsage. Die Leute glauben dran, also richten sie ihr Verhalten danach aus. Aber das ist keine Kausalität von Zahl zu Ereignis, sondern das ist eine Kausalität von Glaube oder Erwartung zur Handlung hin. Und ich möchte nochmal betonen, zwischen echter Mathematik und Numerologie gibt es null Schnittmenge. Die echte Wissenschaft der Zahlen und ihrer Eigenschaften ist in der Mathematik die Zahlentheorie. Und in der Zahlentheorie gibt es keine Esoterik und keine Schwingungen.
Dieser Aussage sind wir dann wohl auch am Ende unserer mystischen Reise durch die Welt der Zahlen angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, folgt uns. Am liebsten natürlich mit besonders guter Schwingung. Und wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter. Vielleicht sogar dreimal. Und das hier übrigens war Folge 30, falls ihr es nicht wisst, ihr zwei. Eine Zahl als Ausdruck für Freude und Inspiration steht die. Ne, habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt. Und falls wir drei jetzt irgendwo zwischen Lebenszahl und Quersumme daneben gelegen haben, verzeiht uns. Ihr dürft natürlich weiterhin an den ganzen Kram glauben. Bitte keine wütenden Briefe oder Kommentare aus dem siebten Haus schreiben. Es soll ja hier um Statistik gehen und die echten Wissenschaften. Danke euch zwei. Tschüss und auf Wiederhören.